Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Head of Process Automation Excellence bei Syntax Systems Deutschland. Und das heutige Thema, wie erstellt man ein skalierbares Support-Konzept? Hallo und herzlich willkommen, Sinan Ioannidis.
Christoph, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten, mach nochmal ganz kurz deinen Kalender auf. Denn am 27.09.2022 lädt Yokoi zur Fintech Week nach Hamburg ein. Dieser Tag steht ganz unter dem Motto der Automatisierung von Kreditoren-Buchhaltungsprozessen. Yokoi und ausgewählte Partner teilen dort ihr Wissen und sprechen über die Finanzabteilung von morgen. In anderen Worten, wenn du dich aktuell mit der Automatisierung deiner Finanzprozesse beschäftigst und Wissen aus erster Hand haben möchtest, dann ist die Fintech Week am 27. September definitiv ein Pflichttermin für dich. Und du kannst dir jetzt ganz, ganz einfach eines der kostenlosen Tickets sichern, indem du auf den Link in der Podcast-Beschreibung klickst. Und nun zum heutigen Gespräch. Es freut mich auf jeden Fall, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt ganz kurz gesagt, Head of Process Automation Excellence. Erzähl nochmal ganz kurz, was steckt konkret dahinter?
Sehr gerne. Also wir sind ein global agierendes IT-Beratungshaus im Bereich Multicloud, Multi-ERP. Im deutschen Raum fokussieren wir uns sehr stark auf einen großen ERP-Anbieter aus Deutschland. Und das Team oder das Thema rund um das Thema Process Automation Excellence beschäftigt sich mit dem Thema Hyperautomation und mit den dazugehörigen Technologien im Bereich Low-Code, No-Code, um eben unseren Kunden, aber auch uns selbst intern eine ganzheitliche End-to-End-Prozessautomatisierung zu ermöglichen.
Sehr, sehr spannend. Und ich habe jetzt davor ja schon angeschnitten, wie erstellt man ein skalierbares Support-Konzept. Bevor wir gleich in diese ganze Thematik eintauchen, wäre nochmal spannend. Du hast jetzt schon gesagt, Prozessautomatisierung ist aktuell natürlich ein extrem großes Thema. Egal, ob großes Unternehmen, kleines Unternehmen, mittelgroßes Unternehmen, jeder beschäftigt sich, zumindest in meiner Bubble, mit dem Thema Prozessautomatisierung. Manche intensiver, manche ein bisschen weniger intensiv. Aber da wäre mal von deiner Perspektive spannend, wenn die Unternehmen so loslegen und die ersten Prozesse automatisieren, was beobachtest du denn da konkret, was dann als nächstes an Herausforderungen auf diese Unternehmen zukommt?
Ja, vielleicht fange ich einfach mal mit einem eigenen Beispiel bei uns intern an. Wie ging unsere Automatisierungs-Journey los? Bei vielen Kunden spreche ich mittlerweile eher von einer Expedition, nicht von einer Reise, weil das trifft es vielleicht ganz gut. Wir haben 2019 die Herausforderung gehabt, oder ich ganz persönlich, dass ich ja viele regelmäßige wiederkehrende Tätigkeiten hatte und mich aber gerne persönlich weiterentwickeln wollte. Eigentlich der perfekte Case für jede Prozessautomatisierung. Und ich habe dann nach Tools gesucht, und wie das so ist, wenn man nach Automatisierungstools sucht, man stößt relativ schnell erstmal auf RPA und habe dann RPA genutzt, um meine eigene Arbeit zu automatisieren, um mich dann quasi neuen Themen zu widmen. Und das Ganze lief dann eben so gut und erfolgreich an, dass wir das Ganze ausgeweitet haben und dann eben mehr und mehr Prozesse auch in anderen Bereichen von anderen Kollegen oder ganzen Abteilungen zu automatisieren. Und dann, ja, wie es so ist, das Ganze wächst und man merkt irgendwann, okay, mit vielleicht einer Technologie kann man sehr viel abdecken, aber es macht Sinn, sich hier Gedanken über ein ganzheitliches Portfolio zu machen und dann das, was wir intern lernen, quasi auch unseren Kunden anzubieten, um ja eine nachhaltige Strategie in dem Bereich zu definieren. Das hattest du ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen zum Thema IT-Strategie. In dem Fall ist es dann eine Automatisierungsstrategie, und das ist eben insofern spannend, die definieren sehr, sehr wenige Unternehmen oder zumindest im Mittelstand, in dem wir uns bewegen, Mittelstand bis hin zu Großunternehmen, wächst das Ganze so, wie es jetzt bei uns auch getan ist. Das wächst eher, und dann hat man zum Beispiel ein Center of Excellence im Bereich RPA zum Beispiel und dann vielleicht ein Center of Excellence im Bereich Data Science zum Beispiel, kenne ich das auch. Aber dann hat man quasi, ja, wie soll ich das sagen, zwei Center of Excellence und eben nicht eine einheitliche Strategie im Bereich Hyperautomation, und das ist genau das, wo wir ansetzen wollen, nämlich ja diese Brücke zu bilden zwischen den entweder einzelnen Technologiesträngen oder eben um direkt von vornherein mit dem Kunden eine Strategie zu entwickeln, um ihn da auf der Automatisierungsexpedition mitzunehmen.
Und versetzen wir uns jetzt mal so in diese Situation, mittelständisches Unternehmen zum Beispiel, automatisiert die ersten Prozesse. Und jetzt baue ich da natürlich ein Portfolio auf, so wie du gesagt hast, man kommt manchmal mit gewissen Technologien ein bisschen weiter, aber man stößt auch schnell mal an den ein oder anderen Punkt, wo man mit einer Technologie nicht mehr weiterkommt. Was dadurch passiert, man baut eben dieses Portfolio, das du auch vorher angesprochen hast, an unterschiedlichen Technologien auf. Jetzt habe ich da unterschiedliche Prozesse umgesetzt und was dabei oft vergessen wird, ist, dass wenn sie umgesetzt worden sind, sie natürlich auch betreut werden müssen. Also ein passendes Support-Konzept muss erstellt werden. Und da wäre jetzt mal spannend, machen das die meisten Unternehmen oder machen das die wenigsten Unternehmen?
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Case. Das ist nämlich meine zweite Leidenschaft neben dem Thema Prozessautomatisierung, das Thema IT-Service-Management. Und wir erleben es ganz oft bei unseren Kunden so, dass gerade die Pilotphase der Automatisierung mit sehr, sehr viel Begeisterung durchgeführt werden. Auch das gab es durchaus nicht nur einmal bei dir in der Podcast-Reihe, dass eben die ersten Kandidaten gut gefunden sind, dann wird viel automatisiert, die ersten POCs laufen, das läuft auch super. Und dann ist die Frage, was dann? Weil dann stoßen eben viele Unternehmen an eine Grenze. Der eine begeisterte Mitarbeiter, der quasi das Thema treibt und in jedem Meeting nach guten RPA-Cases sucht oder vielleicht eine Idea-Funnel-Lösung entwickelt hat, auch das habe ich in einem der letzten Podcasts gehört, dann über 200 Ideen sammelt, die müssen in irgendeiner Form umgesetzt werden. Und da ist dann eben die Herausforderung, wie bekomme ich das Modell skalierbar? Und genau hier gilt es eben, relativ früh in diesem Prozess der Automatisierungsstrategie sich zu überlegen, wie mache ich mein Modell eben skalierbar? Das kann ich machen, indem ich zum Beispiel den Center of Competence aufbaue, um dann eben relativ dezentral von den Citizen Developern die Automatisierung entwickeln lasse, um dann eben die nur noch mit meinem Wissen zu unterstützen. Wenn ich aber gerade im Bereich, ich nenne es jetzt mal komplexen Automatisierungen, die auch durchaus businesskritisch sind, das machen möchte, dann stoße ich da relativ schnell an eine Grenze, weil es gerade in dem Bereich eben doch eine große Rolle der IT gibt. Gut, da spricht jetzt der ITler, aber genau in dem Konstrukt ist es eben spannend, wie skaliert quasi die Governance oder der Rahmen, der ja durchaus vorgegeben sein sollte, mit der Anzahl der Benutzer mit. Und das ist eben das ganze Thema IT-Service-Management, die Prozesse dafür aufzubauen, aber eben auch die entsprechende Aufbau- bzw. Ablauforganisation, um mit diesen Anforderungen mitzuskalieren, weil im Endeffekt oder im besten Fall ist das Thema Hyper-Automation ja eins, wo man das ganze Unternehmen mitnimmt und da ist es eben auch wichtig, die Strukturen frühzeitig zu schaffen, um das Ganze handeln zu können.
Und lass uns am besten beim Thema Strukturen gleich eine Ebene tiefer gehen, sprich, wie muss denn so ein Support-Konzept aufgebaut werden, dass es am Anfang gleich mal diese Inhalte beinhaltet, dass man es später auch skalieren kann?
Ja, sehr gute Frage. Ein Stück weit ein Henne-Ei-Problem, weil womit fange ich an? Baue ich erst die Struktur auf und kümmere mich dann um den Inhalt oder lege ich los mit den ersten Projekten und skaliere die Struktur entlang? Das häufigste ist das Zweitere, meistens so ein bisschen zeitversetzt. Das heißt, der eine Kollege oder das kleine Team an begeisterten Kollegen skaliert quasi etwas zeitversetzt hinter den Anforderungen mit. Das erleben wir ganz, ganz oft. Ganz wichtig ist aber eben, dass man sich die Gedanken macht. Da eine einheitliche, umfangreiche Lösung, die für jeden passt, zu entwickeln, ist schwierig. Das ist eher einzelfallabhängig. Wie groß ist das Unternehmen? Wie ist die Unternehmensstrategie generell? Wie ist die IT-Strategie? Gibt es jemanden, der sich vom Management das Thema Prozessautomatisierung auf die Fahne schreibt und das Ganze treibt? Oder ist das eher etwas, wo man am Anfang erstmal beweisen muss, wie wichtig und groß dieses Thema ist? Du hattest am Anfang unsere Bubble angesprochen, in der bin ich ja durchaus auch im Bereich Prozessautomatisierung. Man meint, wenn man viel in der Bubble unterwegs ist, eigentlich gar nicht, dass es Leute gibt, die Sinnhaftigkeit des Portfolios und der Technologie und des Vorgehens in Frage stellen, aber dem ist halt oft durchaus auch so. Und da ist es halt eben wichtig, zu gucken, wer sind die Stakeholder, wie kann ich, in welchem Rahmen bewege ich mich, kann ich zum Beispiel sehr schnell intern einen Center of Excellence aufbauen oder habe ich die Möglichkeit vielleicht gar nicht, sondern muss über andere Wege gehen, weil zum Beispiel jetzt mein Unternehmen keine IT-Strategie die vorsieht, zum Beispiel 2-3 Leute im Bereich Administration einzustellen. Und gerade die Fragen sind eben die man sich dann relativ früh stellen muss, weil wir erleben es häufig bei Kunden, da wird eine Technologie eingeführt und diese Technologie, die wächst dann relativ schnell und danach stellt man dann fest, oh, uns fehlt die Governance oder irgendjemand muss ja im Bereich Technologie zum Beispiel die Systeme warten, regelmäßig aktualisieren, Updates fahren. Wer macht das denn und was passiert, wenn es niemand macht? Und gerade da macht es natürlich Sinn, sich frühzeitig Gedanken drüber zu machen.
Und gehen wir jetzt wirklich mal so die einzelnen Schritte durch. Das heißt, Step 1, wie entwickelt man so ein Konzept? Schritt 2, wie sieht der aus und so weiter, dass man das wirklich auf die Beine stellen kann?
Das Schöne ist, dass im Bereich IT-Service Management oder IT-Applikations-Support es eine ganze Reihe von Best Practices gibt, beziehungsweise eigentlich einen de facto Standard mit der IT-Infrastructure Library. Das ist zwar durchaus ein sehr trockenes Thema, wie so viele Prozessthemen, aber das ist eine gute Struktur, um sich beispielsweise mal anzuschauen, wie läuft es denn in einer klassischen gemanagten Umgebung. Das kommt sicherlich jetzt nicht für alle Unternehmen in Frage, alle Prozesse aus alten nachzubilden, aber es gibt zumindest mal ein gutes Gespür dafür, welche Prozesse sollte ich denn unbedingt abbilden. Das ist zum Beispiel so ein klassischer Incident-Handling-Prozess. Also was passiert denn, wenn eine Automatisierung auf Fehler läuft? Wer kümmert sich denn darum? Wie kann ein Endanwender überhaupt mit jemandem in Kontakt treten, der sich darum kümmert? Bei mittelständischen Unternehmen oder wenn man eine sehr große regionale Ausprägung hat, dann kennt man sich vielleicht noch, aber gerade im regionalen oder globalen Kontext ist das eben nicht mehr so. Und da müssen die Prozesse definiert werden. Und wie gesagt, der Incident-Prozess ist einer der Beispiele, aber auch das Thema zum Beispiel so ein klassischer Service-Request. Wir entwickeln eine App im Bereich Low-Code, No-Code, die funktioniert nun wunderbar. Jetzt will ein Mitarbeiter Zugriff auf die App. Wer macht das denn? Bleibt es in der Hand des Business? Gibt es da hinten dran vielleicht eine Struktur, eine Support-Struktur aus IT-Sicht? Gerade so Themen muss man sich eben überlegen und dann gucken, dieses Support-Konstrukt, nenne ich es jetzt einfach mal, oder IT-Service-Management-Konstrukt, das muss natürlich mit den Automatisierungen mitwachsen. Also wenn wir jetzt Automatisierungen haben im Headquarter in der Dachregion und die betreffen nur das Headquarter in der Dachregion, dann brauche ich die Struktur natürlich auch nur dort. Wenn ich jetzt aber eben Automatisierungen habe, die 24x7 laufen oder nehmen wir mal 24x5 zum Einstieg und die besonders kritisch sind, dann sollte ich natürlich im besten Falle auch sicherstellen, dass während dieses gesamten Zeitraums ein Ansprechpartner da ist, der zum Beispiel prüfen kann, handelt es sich um einen Stammdatenfehler zum Beispiel oder ist gerade irgendeine virtuelle Maschine nicht verfügbar und muss durchgestartet werden, weil sonst der RPA-Bot nicht mehr läuft. Und gerade so Themen sind eigentlich ein gutes Beispiel, sich frühzeitig Gedanken machen, aber gleichzeitig wird man nie alles abfangen können, sondern muss sich quasi immer wieder Checkpoints setzen und prüfen, was benötigen wir denn jetzt? Was ist der nächste Schritt?
Und stellen wir uns jetzt vor, dieses Projekt, ein erstes Beispielprojekt ist zum Beispiel umgesetzt worden und jetzt soll der Support danach aufgestellt werden, sprich vom Projekt übergeben werden an vielleicht eine andere Abteilung, andere Personen, die für den Support dann verantwortlich sind. Wie ist da dein Best-Practice-Ansatz, dass das eben reibungslos ablaufen kann?
Ja, wir erleben es besonders häufig, vor allem in den Anfangsphasen, dass das Projektteam dann am Ende die klassische Hypercare-Phase macht. Im besten Fall endet die irgendwann. Das heißt, das Projektteam wird frei für die nächsten Projekte. Das kann aber durchaus auch sein, dass die Entwickler aus dem Projektteam quasi dauerhaft die Betreuung machen. Unsere Empfehlung, das richtet sich auch wieder etwas nach der Strategie, ist dann, wie gesagt, die Schaffung von zwei Strukturen. Die müssen auch gar nicht von der menschlich getrennt sein. Also das kann durchaus auch ein Kollege Projekt machen und Support für eine Lösung. Aber zumindest mal die Prozesse einzuführen, um dann eben klar zu sagen, okay, jetzt ist Handover to Production, wir befinden uns jetzt, das Projekt ist vorbei, wir befinden uns jetzt in der Run-Phase, die Lösung läuft und der Prozess sieht so aus, wenn ein Fehler auftritt, dann mit einem internen ITSM-Tool, Ticket-Tool, ein Ticket eröffnen oder eine zentrale Mail an den Verteiler, das kann ja mitwachsen und skalieren. Wichtig ist eben, dass es diesen Punkt gibt, wir befinden uns jetzt quasi im Daily Business und wenn das eine Person ist, am Anfang ist das natürlich relativ einfach. Später, wenn wir von einer wirklichen Aufbauorganisation sprechen, dann ist es natürlich so, dass wir in irgendeiner Form eine Wissensübergabe brauchen. Also zwischen demjenigen, der im Projekt die Entwicklung gemacht hat oder den Prozess wirklich vollständig durchdrungen hat, die Kritikalitäten versteht, die Einschränkungen versteht, zu demjenigen, der neben diesem Prozess vielleicht auch noch 30, 40 andere Automatisierungen betreuen muss und eben nicht tief drin ist. Und da gibt es etwas, das nennt sich im Bereich Applikationssupport Knowledge Transition, also Wissensübergabe, die eben sicherstellen soll, dass der Entwickler oder Berater oder interne Verantwortliche dieses Wissen an den Support entsprechend weitergibt. Und da gibt es verschiedene Strukturen. Also ich kenne es so von besonders von RPA-Projekten, dass man, also auch eine Art Best Practice, ein TDD-Dokument hat, also in irgendeiner Form ein Dokument, wo alles Wichtige drinsteht, von bekannten Fehlern über was ist das eigentliche Ziel der Automatisierung, wie wurde es umgesetzt. Das ist natürlich ideal. In so einem Fall kann ich dem Supporter das Dokument übergeben. Ganz oft ist es aber so, dass vielleicht nochmal ein Workshop Sinn macht oder, und das haben wir auch leider, wenn zum Beispiel der Ansprechpartner aus dem Projekt kurzfristig nicht mehr verfügbar ist, warum auch immer, ist schon im nächsten Folgeprojekt, verlässt das Unternehmen. Auch das ist möglich. Auch das erleben wir immer wieder, dass gerade diese Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Dann gibt es zum Beispiel auch Optionen, wie keine Wissensübergabe durchzuführen. Die tut zwar halt weh und sorgt dann vielleicht für etwas Schweiß auf der Stirn, wenn mal ein kritisches System steht. Aber wichtig ist, dass man sich dessen bewusst macht, dass wir verschiedene Optionen haben und man bewusst eine wählt und das quasi und quasi der Supporter Bescheid weiß, dass hier etwas in seine Verantwortung übergeht.
Wir sprechen ja darüber, dass Prozesse automatisiert werden, dass nicht nur ein Prozess automatisiert wird, sondern das Ganze soll natürlich skaliert werden und damit mit skaliert natürlich auch der Supportaufwand. Jetzt ist generell die IT-Abteilung eh schon komplett ausgelastet und da stellt man sich natürlich die Frage, macht das Sinn, da entweder das trotzdem im eigenen Unternehmen zu lassen, macht das Sinn, ab einem gewissen Punkt mit einem Partner zusammenzuarbeiten, wenn ja, wie muss da die Zusammenarbeit aussehen?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, von der viele Kunden stehen, und zwar gar nicht im Bereich Prozessautomatisierung per se, sondern im ganz generellen Bereich IT, und zwar ja tatsächlich auch nicht nur IT, sondern in jedem Bereich, wenn man so will. Also auch im Bereich Finanzbuchhaltung etc. Gibt es ja da Modelle. Im Bereich IT speziell erleben wir häufig das, dass unsere Kunden, und das empfehlen wir ihnen auch, interne zentrale Ansprechpartner haben für ihr Business, für alle Fragen, die so auftreten während des Tagesgeschäfts. Und wenn diese internen Abteilungen mitskalieren, und das können einige Kunden, die zum Beispiel in Ballungsräumen sitzen, die kein Problem haben, Talent zu finden, die vielleicht auch von der Firmenkultur so weit sind, dass sie Remote-Arbeit ermöglichen, um mehr Talent aus anderen Regionen zu bekommen, die können das intern abbilden. Aber wir haben durchaus auch viele Kunden, die das zum Beispiel nicht schaffen, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht, weil das Geschäft so gut läuft, dass man gar nicht mitskalieren kann. Das ist natürlich ein Traumszenario, also vielleicht nicht 100% Traum, aber es ist ein gutes Szenario. Und gerade in so Bereichen ist es natürlich für Unternehmen spannend, vielleicht wie so eine Art verlängerte Werkbank, nennen wir es häufig, zu installieren, die dann, und das kann man abhängig machen, entweder zum Beispiel einfach nur die Entwicklung übernimmt, das heißt gar nicht direkt die Gespräche mit der Fachabteilung, oder aber wenn zum Beispiel die Fachabteilung die Entwicklung macht, zum Beispiel eine Art Qualitätssicherung, Schulung mit den Fachbereichen ist durchaus denkbar, oder eben auch den klassischen Support. Da gibt es verschiedene Konstrukte. Und das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, war eins, also eine Art verlängerte Werkbank-Szenario, gibt aber auch Modelle bis hin zur kompletten Übernahme des gesamten Supports, dass sich die interne IT nur auf die Projekte und auf Stakeholder-Management etc. konzentrieren kann, oder eben auch umgekehrt. Die Übernahme nur der Projekte und der Support wird intern gemacht. Also da gibt es verschiedene Szenarien und das hängt dann im Zweifelsfall auch einfach von der eigenen Strategie und es ist ein People-Business von den vorhandenen Ressourcen ab, wo die ihren Schwerpunkt sehen.
Und hast du da auch ein paar konkrete Learnings oder Herausforderungen vielleicht gesehen, wie, wir gehen jetzt davon aus, wir brauchen einen Partner, weil wir schaffen es alleine nicht. Wir möchten mit einem Partner zusammenarbeiten. Was man dabei eben beachten sollte, wie man vorgehen sollte, wie das Konzept von diesen zwei Parteien aussehen muss, dass es eben effizient abläuft?
Ja, also ich unterscheide zwischen harten Faktoren und weichen Faktoren. Und ich finde tatsächlich, die weichen Faktoren werden sehr oft leider übersehen. Aber wichtig, und das gilt, glaube ich, für jede Partnerschaft im Leben, ist, dass man sich in irgendeiner Form auf Augenhöhe begegnet. Also wenn ich ein bodenständiges, mittelständisches Unternehmen bin, was mein Ansprechpartner gegenüber auch gerne mit dem längerfristig zusammenarbeiten möchte, dann macht es Sinn, vielleicht sich auch hier einen Partner zu suchen, der ungefähr ähnlich aufgestellt ist. Umgekehrt, wenn ich natürlich einfach einen hochverfügbaren, sehr günstigen, unpersönlichen Support haben will, und das für meine Mitarbeiter okay ist, dann ist auch das durchaus eine Option. Wichtig ist erstmal zu überlegen, wer sind meine internen Kunden, das ist nämlich in dem Fall dann das Business, und was für eine Art von Support, wenn wir uns jetzt auf das Thema Support konzentrieren, möchten die Kollegen denn? Möchten die einen rein deutschen Support? Ist Englisch okay? Wie sind die Antwortzeiten, die erwartet werden? Also ist es für das Business okay, wenn eine Antwort auch mal einen Tag dauert? Oder erwarten die Kollegen wirklich quasi mehr oder weniger jemanden Dedizierten, der innerhalb von 4 Stunden auf der Matte steht? Solche Themen fließen da alle mit rein auf der weichen Faktorseite, auch Kultur übrigens. Also Kultur ist auch ein großes Thema. Wie verbindlich sind denn Zusagen? Weil eine Zusage ist halt nicht in jeder Kultur gleich eine Zusage etc. Mit so Dingen muss man mit einplanen auf der weichen Seite. Auf der harten Faktorseite sind halt eben so Themen wie Fachwissen. Also der Partner muss natürlich in den Technologien, die ich einsetzen will, fit sein. Klar, der muss skalierbar sein. Also wenn ich jetzt ein Großkonzern bin und ich nehme mir einen Partner mit an Bord, der vielleicht 20, 30 Mitarbeiter hat und aber 10.000 User supporten will, dann geht das nur bis zum gewissen Stück. Ich habe zwar von dem Partner wahrscheinlich 100% Aufmerksamkeit, aber der wird nicht bis in die Unendlichkeit mit mir mitskalieren können. Gleichzeitig ist natürlich auch das Thema Internationalität eine Frage. Also möchte ich Prozesse around the globe automatisieren, dann sollte der Partner vielleicht auch am besten nach einer Art In-Region-For-Region-Konzept aufgestellt sein, um zum Beispiel meinen Standort in Südamerika aus Südamerika heraus supporten können. Mein Standort in China aus China und mein Standort in Indien aus Indien. Das ist übrigens auch was Kulturelles. Also das macht dann durchaus Sinn, zum Beispiel dann sich dort entsprechend auf Augenhöhe zu begegnen. Umgekehrt ist es natürlich so, und auch das gibt es ja und gab es, es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel einen Partner zu wählen, der zum Beispiel ein reines Support-Team nur aus Indien stafft und damit 24x7 abdeckt. Auch diese Szenarien gibt es. Und da ist es eben wichtig, sich die Frage zu stellen, was wollen wir? Was können wir intern auch abdecken? Weil so ein Partner muss ja auch gemanagt werden. Auch das ist wichtig. Also das ist kein Selbstläufer. Eine Partnerschaft bedarf Investitionen. Und gerade das ist eben wichtig abzuwägen.
Du hast ja, wie schon angesprochen, schon einige Kunden genau auf dieser Reise mitbegleitet, ein Support-Konzept aufzustellen. Intern habt ihr es selbst gemacht. Was waren denn da so die größten Learnings aus den letzten Jahren?
Ja, also das zentrale Learning, und das würde ich gerne auch allen Zuhörern mitgeben, ist, sich darum zu kümmern, bevor es zu spät ist. Also wir haben viele Kunden, die haben intern Wissensträger, die Automatisierungsprojekte großgezogen haben, die Automatisierung umgesetzt haben und die dann aus welchen Gründen auch immer das Unternehmen verlassen. Und innerhalb von einem Monat oder von 2 Monaten ist es sehr, sehr schwer, einen Partner onzuboarden. Also von der Auswahl über die Vertragsgestaltung bis zur Unterzeichnung, das innerhalb kürzester Zeit auf den Weg zu bringen, ist meiner Meinung nach sehr, sehr spannend. Manchmal leider alternativlos, aber deswegen der Tipp, sich frühzeitig darum zu kümmern, um eine Strategie aufzustellen. Und diese Strategie muss auch tatsächlich gar nicht immer einen Partner beinhalten. Ist natürlich eine valide Option und wir kennen es aus vielen anderen Bereichen, aber das Wichtige ist jetzt an sich erstmal die Prozesse aufzustellen von Überführung, Projektgeschäft oder Entwicklung der Lösung in eine stabile Run-Phase, in eine stabile operative Phase. Und dann eben, sobald ich die ersten Prozesse habe, merke, das Ganze läuft intern an. Auch dazu hatten wir schon genug Tipps in den vergangenen Folgen. Wie kriege ich da genug Nachschub nach? Wie kriege ich eine kritische Masse hin? Wie identifiziere ich die guten Projekte und Prozesse zum Automatisieren? Und wenn ich da skaliere und merke, das läuft an, das ist was Nachhaltiges, dann möchte ich mich weiterentwickeln, mich dann möglichst frühzeitig um eine Strategie kümmern und eben schauen, macht es Sinn, können wir alles intern selbst abdecken oder möchten wir gewisse Themen entsprechend auslagern?
Sinan, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend und alles Gute.
Christoph, vielen Dank dir.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.